Vormittag, Nachmittag, Mittag, wie auch immer. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, ich komme von der Cybertech GmbH. Wir sind ein Postgres-Shop seit 20 Jahren. Wir machen solche Dinge wie Postgres-Support, Training, 24/7, Consulting etc. Wir sind im Prinzip eine reine Postgres-Bude. Und das Thema des heutigen Vortrags ist Postgres-Security. Und gleiches Warnung vorweg, das Ganze ist als kurze Übersicht über das Thema geplant und ist in keinster Weise eine vollständige Beschreibung von dem, was nötig wäre. Also das würde zeitmäßig in keinster Weise reichen. Also das Ganze ist einmal ein Überblick über das Ganze konzeptionell, wie man das angeht, was es so prinzipiell gibt und wie man die Dinge ein bisschen herangeht. Frage vorweg, wo sind die Postgres-User? Hand hoch. Wo sind die Nicht-Postgres-User? Hand hoch. Ungläubige gibt es immer. So, gut, ja. Postgres Security, ein Überblick. Prinzipiell glaube ich, muss man sich einmal bei dem ganzen Thema über drei Sachen bewusst werden. Wenn man über das Thema Security spricht, spricht man über das erste Thema Transportverschlüsselung. Da geht es einfach darum, sozusagen, wie werden die Daten von der Database an den Client übertragen? Das ist im Allgemeinen Transportverschlüsselung. Ich glaube, das ist bei allen Database-Systemen relativ einfach. Also Stichwort SSL und so weiter. Und das sind eigentlich Dinge, die kann man eigentlich voraussetzen, dass die einfach funktionieren. Das heißt, ich werde da gar nicht so näher drauf eingehen. Das zweite Thema, das wir da haben, ist der ganze Themenkreis der Rechteverwaltung. Und ich versuche da einen Laserpointer in den Griff zu kriegen. Na, schaffen wir nicht. Wurst. Na, das wird nichts. Also, das zweite Thema ist das Thema der Rechteverwaltung, wo es um User, Tabellenrechte, Spaltenrechte geht. Darüber werden wir uns aufhalten. Und das nächste Thema ist das Thema der Datenverschlüsselung selber, also Data at Rest Encryption, dass man den Server als solches verschlüsselt, den hypothetischen Fall des Festplattenstehlens abdeckt und so weiter. So, um das einmal durchzugehen, ich würde euch dringlich anraten, beim Thema Postgres Security euch dieses mentale Modell immer vor Augen zu halten. Die Leute kriegen irgendeine Fehlermeldung, Permission denied, und greifen dann auf der komplett falschen Ebene an. Ja? Also die Leute kriegen einen Fehler, konnte Tabelle nicht anlegen, schematisch gesprochen, und versuchen dann auf Database-Ebene irgendwelche Dinge zu fixen. Auf der Ebene entsteht der Fehler aber nicht. Ja? Also wenn ihr mit Postgres-Berechtigungen arbeitet, prägt euch ungefähr diese Nahrungskette ein bisschen ein. Ne? Das erste, über das wir reden, sind die Bind-Adressen, dann geht es um Netzwerkfreigaben, dann geht es um Instanzrechte, Database-Rechte, Schema-Ebene, Tabellen-Ebene, Spalten-Ebene und Row-Level-Security. Das heißt, es wird immer feiner. Man kann sich das so vorstellen, wenn jemand versucht, aus dieser Flasche zu trinken, ist es völlig irrelevant, ob er beim Hörsaal reinkommt oder nicht. Das heißt, um zur Flasche zu kommen, muss ich durch die Tür, ich muss in den ersten Stock, ich muss in den Hörsaal, ich muss zum Tisch und erst dann geht es zur Flasche. Das heißt, ob dir die Flasche gehört, ist völlig irrelevant, du musst mal da herkommen. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, grant select auf alles und dann ist alles gut, sondern du musst, um am Ende des Tages ein Stück Daten lesen zu können, durch diese ganze Nahrungskette durch. Und das ist den meisten Leuten nicht sonderlich bewusst. Und darum gibt es da schauderlichste Fehler in den Berechtigungssystemen. Auf Ebene 1, Bind-Adressen, das ist quasi der Hauptschalter. Ich kann hergehen und sagen, okay, das Schlimmste, was du tun kannst, wissen alle, die verheiratet sind, ist ja, nicht? Dann hast du mich irgendwann, du hast gesagt, nicht? Am besten ist gar nicht hinhorchen und gar nicht reagieren. Ist die beste Strategie. Und auf Netzwerk umgesetzt sind das Bind-Adressen. Das heißt, in Postgres kann ich einfach sagen, okay, ich horche nur auf lokale Verbindungen, ich horche nur auf ein Netzwerkinterface oder ich horche auf alle. Was dann mit denen passiert, ist ein vollkommen anderes Problem. Also quasi, ob ich dann darf oder nicht, ist ein anderes Problem. Das ist einmal prinzipiell die Frage, höre ich überhaupt hin? Nicht? Wenn im Handy keine Batterie hin ist, drinnen ist, ist völlig egal, ob dir die Nummer gehört oder nicht. Wir hören nicht hin, Ende der Debatte. Und das ist eigentlich der Hauptschalter. Und da gibt es einige Einstellungen. Listen Addresses setzt quasi diese Bind-Adressen, um einfach quasi Netzwerk zu aktivieren, würde ich mal sagen. Das Ganze läuft dann über einen TCP-Port und ich kann halt die Verbindungen beschränken. Also die Default-Einstellung in Postgres ist 100, bedeutet 97 sterbliche User plus 3 Super-User oder 100 Super-User. Okay, sie kann quasi 97 sterbliche Verbindungen öffnen und 3 sind immer Default-Einstellung Super-User reserved. Okay, das heißt, damit ich, wenn irgendwas ist und das halbwegs vernünftig gemacht habe, immer die Chance habe, sozusagen mich noch einzuloggen und irgendwas zu tun. Okay? Das sind einmal die Bind-Adressen. Die zweite Ebene ist jetzt diese BGHBA-Conf, wie man sie kennt in Postgres. Das heißt, wir haben uns jetzt einmal entschieden, dass wir prinzipiell auf das Netzwerk hören und im zweiten Schritt überlegen wir uns jetzt, wie mit diesen Netzwerkzugriffen zu verfahren ist. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, die Truppe da drüben ist SSL, die Truppe nicht und so weiter und so fort. Wer darf überhaupt? Und dieses Regelwerk kann man jetzt in dieser Datei konfigurieren. Und die könnte zum Beispiel so aussehen. Da gibt es jetzt irgendwelche Einträge da drinnen und die definieren, wie mit einem Netzwerksegment umzugehen ist. Also die erste Zeile oben sagt Local. Local, alle Datenbanken, alle User, das sind jetzt lokale Unix-Sockets. Das heißt, ich kann Postgres betreiben ohne Netzwerk, über lokale Unix-Sockets, dann gibt es keine Remote-Verbindungen. Und bist du von einem lokalen Unix-Socket für irgendeine Datenbank, für irgendeinen User, dann bist du Trust. Trust bedeutet, niemand wird dich um ein Passwort fragen. Der Handshake funktioniert so, ihr schickt mir ein Netzwerkpaket und ich sage euch, was ich von euch will. Ganz einfach, das ist der Handshake. Also wie das da funktioniert. Das gleiche gibt es jetzt für IPv4, für IPv6 und in der vorletzten Zeile gibt es dann eine Regel, die sagt 192.168.0.0.16, das heißt, dieser Range 192.168 Stern Stern, der muss ein Passwort schicken. Das heißt, wenn ich mich lokal einlogge, sage ich PSQL, Database, zack, funktioniert. Wenn sie irgendwer aus diesem Netzwerk-Range einloggt, dann muss er mir ein Passwort schicken und es wird einfach dann gehasht über die Leitung geschickt. Okay? Und so kann ich mir jetzt meine Regeln runterdefinieren, indem ich sage, was weiß ich, die brauchen ein Passwort, die gibt es gar nicht, die werden ignoriert, aus dem Netzwerksegment nur in die Database, aus dem Netzwerksegment nur aus dieser Database oder aus dieser User. Wenn man sich jetzt die letzte Zeile anschaut, da steht 192.168.5.5. Das ist jetzt ein klassischer Konflikt. Ne? Das heißt, oben haben wir freigeben, ne? Mit einem Passwort kommst du rein, unten sage ich nö. Und da ist die Regel in Postgres relativ einfach. Die erste Regel, die trifft, gilt. Das heißt, die zweite Regel ist, auf steirisch gesagt, völlig für die Fisch. Der kommt dort nie hin. Das heißt, wenn jemand von 5.5 daherkommt, trifft oben die erste Regel. Die erste Regel sagt Passwort und das Thema ist erledigt. Okay, das heißt, man müsste es umdrehen, das wären dann alle bis auf 5. Da kann ich mir jetzt beliebige Regeln definieren und das ist eigentlich ziemlich einfach. Neustart ist nicht nötig, also wenn ich da jetzt eine Veränderung mache, reicht der Reload, brauche ich keinen Neustart. Die logische nächste Frage ist, welche Methoden gibt es? Also Trust, Reject habe ich schon gezeigt. Es geht sich genau aus auf einem Slide. Es gibt Trust, klar irgendwie, kein Passwort, kein nichts. Es gibt Reject, heißt hinweg mit euch. Dann gibt es MD5, das ist quasi noch die Legacy-Methode. Also er fragt dich um ein Passwort und schickt es MD5 gehasht über die Leitung. Das ist jetzt vielleicht nicht so die coole Methode. Das ist schon ein bisschen out of date. Die neue Methode, die man verwenden sollte, ist jetzt dieses Scram-SHA. Das ist einfach ein stärkerer Hash. Passwort selber ist ein bisschen Legacy. Das heißt, da wird das Passwort Plaintext über die Leitung geschickt. Das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß, würde ich sagen. Dann gibt es GSS, SSBI und diese Dinge. Damit kann man dann Active Directory authentifizieren, so Zeugs machen. Dann gibt es den alten Unix-Ident. Und dann gibt es eine sehr coole Einstellung, das ist Peer. Peer ist super. Stellt euch vor, klassisches Konzept. Du hast einen Server, da gibt es ein Postgres-Database und einen Mail-Server. Ja, topmoderne Architektur. Und jetzt gibt es den Mail-Server-Admi, nennen wir ihn der Einfachheit halber Sendmail. Und dann gibt es den Postgres-User. Das heißt, zwei Unix-User, Sendmail und Postgres. Wenn ich im Unix der Sendmail bin, dann kann ich mich als Sendmail in Postgres anmelden, als Postgres-User Sendmail, wenn es den gibt, ohne Passwort. Aber ich kann nicht sagen, psql-u-call, das geht nicht. Also wenn ich im Unix der call bin, kann ich mich als call in der Database anmelden, aber ich kann nicht den User wechseln. Das heißt, das hat einen riesen Vorteil. Das heißt, der Postgres-Admi, der den Unix-Account hat, kann sich quasi ohne Passwort anmelden und der ganze Rest kann browsen gehen. Okay? Das ist relativ einfach. Geht aber nur bei lokalen Verbindungen, weil sonst könnt ihr ja spoofen. Ne? Ist klar. Okay? Also das ist die Default-Einstellung, Bereitheit, relativ praktisch. Nächste Sache wäre PAM. PAM ist alles. Ne? Kennt jemand PAM? PAM, wer kennt PAM nicht? Hand hoch. Okay. Woher warst, wenn du dich einloggst am Unix, woher warst der, wie du zu authentifizieren bist? Das geht über PAM. Das heißt, da gibt es eine Config, etc/pamd, und da steht drinnen, wie authentifiziert sich der Drucker, wie authentifiziert sich SSH, wie funktioniert sudo, wie authentifiziert sich keine Ahnung wer. Das hat einen riesen Vorteil. Stell dir vor, es gibt 100 Authentifizierungsmethoden und 1000 Programme. Dann müsstest du 100.000 Schnittstellen schreiben, damit jeder alles kann. Nicht? Das heißt, wenn da irgendwie in irgendeiner Applikation eine Smartcard-Authentifizierung dazukommt, müsst ihr Schnittstelle schreiben. PAM verhindert das. Das heißt, ich kann sagen, PAM kennt alle Schnittstellen und jeder kann PAM. No, da brauche ich quasi nur mehr PAM-Schnittstelle schreiben und schon kann sie jede Applikation Smartcard, LDAP oder etc. Passwd oder sonst was authentifizieren. Das ist PAM. Das heißt, wenn jemand Postgres an seine Smartcard anbinden will oder irgendwelche komischen Schlüsselverfahren, PAM ist der Weg. Weil für PAM gibt es quasi alles. Nicht? Und ich kann Postgres sagen, frag das PAM-Modul, was zu tun ist. No? So, LDAP, Radius und kleinseitige Zertifikate sind der Rest. Also ich kann jetzt quasi LDAP fragen. Wichtig ist, es wird nur authentifiziert. Wenn im User entsteht, ist das Postgres voll wurscht. Okay? Also der User muss in der Database existieren, es ist nur die Authentifizierung. Okay? Es ist wirklich nur die Authentifizierung. So, und das wäre mal die Netzwerkeinstellung. Also wir haben die Bind-Adressen definiert, wir haben HBR-Conf definiert, das heißt, wir sagen mal, die Truppe da drüben braucht ein Passwort und SSL, die Truppe ist LDAP authentifiziert und die Truppe da drüben existiert gar nicht. Okay, hören wir gar nicht hin, interessiert uns nicht. Und jetzt müssen wir gemäß unseres Modells weiter vorgehen. Das heißt, wir haben jetzt Instanzrechte, Database-Rechte, Schema-Rechte, Tabellenrechte, Spaltenrechte, Row-Level-Security und dann der ganze Rest. Okay? Und auf Instanzebene gibt es jetzt einige Dinge, die relativ wichtig sind. Also Instanz in Postgres, quasi einmal starten, auf der Ebene leben die User. Das heißt, der Call in der WordPress-Database ist dasselbe Call wie der in der Sales-Database. Ist dasselbe Call. Okay? Es gibt auf Instanzebene, lebt, hast eh keiner, oder? Okay, gut. Das heißt, auf Instanzebene quasi leben die User und denen werden dann Rechte zugewiesen. Das heißt, diese Dinge leben da oben. Solche Dinge wie Rollen, Tablespaces leben oben. Und der wichtige Punkt ist jetzt, speziell für Oracle und Co. Leute, User und Rollen sind ident. Das heißt, ich kann sagen Rolle Call Login, ich kann auch sagen Create User Call Login, ist dasselbe. Gibt es keinen Unterschied. Man macht nur sinnigerweise Folgendes, dass man hergeht und quasi sowas wie abstrakte Rollen definiert. Also man macht eine Rolle Lager, man macht eine Rolle Sales, man macht eine Rolle Buchhaltung oder so und die weist man dann echten Usern zu. Okay, also das tut man üblicherweise. Also man macht eine mentale Unterscheidung. Aber Rollen und User sind in Postgres prinzipiell dasselbe. Create User, Create Role ist dasselbe mit leicht anderen Defaults. Aber es steht in derselben Systemtabelle, es ist genau das Gleiche. Ja, es macht keinen Unterschied. So. Und auf Instanzebene kann ich jetzt diese Rechte zuweisen. Das heißt, ich kann sagen, du kriegst das Recht, eine Rolle, also einen User anzulegen. Ja? Und dann gibt es die zweite Sache, ist, es gibt ein Recht, zum Beispiel gibt er das Recht, ein Database anzulegen und dann bist du auch der Owner. Es gibt nämlich kein Drop-Recht. Es gibt kein Recht Drop, sondern du darfst nur eigene Sachen kaputt machen. Das heißt, alles, was du besitzt, darfst du droppen. Besitzt du eine Tabelle, darfst du sie droppen. Besitzt du eine Database, darfst du sie droppen. Okay? Und quasi, wenn ich dir das Create-Recht gebe, kannst du ein Database anlegen und in weiterer Folge kannst du sie auch wieder vernichten. Und dann gibt es die zweite Unterscheidung, Super-User, No-Super-User. Das ist in Postgres relativ einfach. Gott darf alles, der Rest darf nichts. Okay? Einfache Unterscheidung. Das heißt, bist du Super-User, darfst du alles, Diskussion beendet. Bist du kein Super-User, darfst du nichts und ich muss dir die Sachen zuweisen. Also sowas wie Gott minus eine Tabelle gibt es nicht. Okay? Sondern entweder großer Chef oder niemand. Ja? Ganz einfache Unterscheidung. Das heißt, hast du das Super-User-Recht, gehst du an den Dingen vorbei, hast du es nicht, muss ich dir alles zuweisen. Einfach. Dann gibt es noch eine spannende Sache. Login, No-Login. Nehmen wir an, du bist Buchhalter. Also nehmen wir an, der Karl hat die Rolle Buchhalter. Dann möchtest du, dass sich jemand als Karl anmeldet. Du müsst nicht, dass sich jemand als Buchhalter anmeldet. Das willst du nicht, weil du willst wissen, wer hat es verbrochen, wer hat es verbucht. Nicht? Das heißt, man unterscheidet auf dieser Ebene zwischen Login und No-Login. Und No-Login bedeutet, es ist quasi so ein abstraktes Rechtebündel, Lager, ja, davon kannst du erben, du bist Lager, du bist Lager, du bist Lager. Ja, aber der Karl hat Login, ja, und der darf dann rein. Das heißt, Login ist quasi der Hauptschalter, dass ich überhaupt einmal die Instanz betreten darf. Das ist einmal sehr, sehr wichtig. Und auf Database-Ebene kann ich dann die verschiedenen Rechte zuweisen. Ne? Mit Grant Revoke. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Grant Connect etc. Auf Database-Ebene gibt es dann Connect-Rechte. Das heißt, ich habe eine Instanz, da muss ich mal rein und dann überlegen wir uns, zu welcher Database darf ich eine Verbindung aufbauen. Also Login ist einmal der Hauptschalter. Ja, das unterscheidet jetzt echte User von quasi Rechtebündeln. Und Connect ist dann wirklich, ich darf eine Verbindung aufbauen. Okay, ich kann sagen, zu Database Lager darfst, zu Database Buchhaltung darfst nicht. Also mal prinzipiell rein. Was du da drinnen darfst, ist ein komplett anderes Problem. Aber prinzipiell kann ich mal sagen, okay, zu drei Databases darfst du dich verbinden, zu zwei nicht. Und dann gibt es auf Database-Ebene das Create-Recht. Das heißt, wenn ich in einer Database das Recht habe, Create zu machen, dann darf ich keine Table anlegen. Ich darf ein Schema anlegen. Wenn ich das Schema besitze, darf ich ein Table anlegen. Ja? Aber da ist noch eine Ebene dazwischen. Die meisten Leute glauben, oh, Create Table geht daneben, nicht? Grant Create, nicht? On Database. Das ist ein Blödsinn, funktioniert nicht. Da ist eine Ebene dazwischen. Das heißt, ich habe in einer Database verschiedene Schemata, das ist wie ein Namespace, und ich muss quasi zuerst in das Schema reinkommen, damit ich dort was tun darf. Okay? Und auf Schema-Ebene gibt es jetzt wieder zwei Rechte, nämlich Create und Usage. Usage heißt, ich darf das Schema betreten, das heißt, ich darf einmal schauen, wer da drin ist überhaupt. Und ein Create-Recht heißt, ich darf da drin dann was erzeugen, eine Funktion, ein Table oder sonst was. Wichtig ist, es gibt keine impliziten Rechte. Du kannst ein Create-Recht haben ohne Usage, das ist irgendwie fad dann. Ne? Du kannst ein Insert-Rechte haben ohne Select, das heißt, du kannst einfügen, ohne dass du den Datensatz hier wieder sehen wirst. Ne? Das geht schon. Da gibt's Dinge, wo das Sinn macht. Zum Beispiel bei der Auditierung. Du sollst nicht wissen, was ich mitschreibe über die. Nicht? Okay? Und jetzt geht es auf Tabellenebene. Das heißt, auf Tabellenebene ist eigentlich dort, wo die meisten Rechte vergeben werden. Da gibt es jetzt Insert, Update, Delete, Truncate, References und Trigger. Was Select bedeutet, ist irgendwie klar. Was Insert bedeutet, ist auch klar. Update ist klar. Bei Delete und Truncate gibt es einen Unterschied. Wieso? Truncate macht einen Table Lock, Delete nicht. Delete macht Zeilenlocks. Das heißt, wenn ich 100 Millionen Zeilen lösche, kann jemand trotzdem in der Zeit noch eine Zeile einfügen. Ja? Truncate ist ein Table Lock, da passiert gar nichts mehr. Dann ist Schluss im Laden. Das heißt, es sind getrennte Rechte. References ist auch ein sehr cooles Recht. References erlaubt mir, dass ich einen Foreign Key mache auf ein Table, ohne die lesen zu dürfen. Wieso? Stellt euch vor, ihr kriegt jetzt eine medizinische Diagnose. Patient 4711, chronischer Schwachsinn, wird sterben. Ja? Jetzt willst du sicherstellen, dass es Patient 4711 gibt, aber du sollst vielleicht nicht wissen, dass es daher so und so ist. Ne? Dass du darfst den Key referenzieren, aber die Table nicht lesen. Okay? Weil sonst würde es draufkommen, wer hat einen Strafzettel gekriegt, wem gehört das Auto. Also du darfst nur Kennzeichen eingeben, das es wirklich gibt, aber du darfst nicht wissen, wem das Auto gehört. Ne? Also du darfst quasi die Tabelle nicht lesen. Ja? Das heißt, das ist das References-Recht. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, also viel zu selten verwendet, ja, für meinen Geschmack. Ja. Dann gibt es Trigger, das heißt, darf ich einen Trigger definieren. Ne? Das sind einmal die Tabellenrechte. Und auf Spaltenebene gibt es sowas Ähnliches. Da gibt es Select, Insert, Update. Das heißt, auf Spaltenrechte gibt es sowas auch. Das heißt, ich kann sagen, die Kreditkartenspalte darfst du nicht sehen. Und da ein kleiner Tipp aus der Praxis, das wird euch fürchterlich am Arsch gehen. Also Spaltenrechte sind ungefähr das Schlimmste, was du wem antun kannst. Weil Select Stern nimmer geht. Wenn Select Stern nimmer geht, ist einmal die Hälfte aller Anwendungen einmal prinzipiell einmal out of business, nicht? Und du hast dann so spätestens nach 10 Minuten vor dem Terminal das Gefühl, du musst dagegen treten. Nicht? Weil wenn du geschwind in der Tabelle reinschauen willst, er hat 140 Spalten und eine darfst nicht. Dann gehst du mal ausschreiben. Nicht? Also zu empfehlen an dieser Stelle VI, super Copy-Paste-Functionality. Ja? Aber ansonsten, mit Spaltenrechten kriegst du nach 3 Minuten das Gefühl, du musst gegen ein Bildschirm treten, ja, weil du keine Daten mehr kriegst. Ja. Also tut's das wirklich nur Leuten an, die es nicht leiden können. Ja. Also das ist wirklich grausam ohne Ende. Ja. Gut. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Rechte vergeben ist Arbeit. Wir suchen keine Arbeit, wir suchen Einkommen. Nicht? Das heißt, in diesem Sinne Default-Rechte. Nicht? Die hocken muss man anderer machen. Zuerst eine andere Kleinigkeit, bevor wir die Default-Rechte angeben. Es gibt in Postgres sowas Ähnliches wie Unix World. Das heißt Public. Quasi die Weltöffentlichkeit, alle. Das ist sowas wie eine Rolle. Es ist keine Rolle, das kann man nicht umbenennen oder so. Das ist einfach da. Das sind alle. Und alle haben defaultmäßig eine ziemlich blöde Eigenschaft. Nämlich, jeder hat Connect-Rechte auf die Database und jeder kann im Public-Schema wüten. Das heißt, du legst eine neue Database an, bedeutet jetzt, dass der neue Kollege sich zu der verbinden kann und im Public-Schema Table anlegen kann. Das ist praktisch zum Entwickeln, das ist praktisch so im Alltag. Ist jetzt vielleicht, wenn das Ganze produktiv geht, nicht so das Mörder-Ding. Das heißt, ich würde euch diese zwei Zeilen, die da unten stehen, irgendwie dringlich ans Herz legen. Nämlich revoke all on database from public und revoke all vom Public-Schema from public. Das sorgt dafür, dass du explizit sagen musst, jawohl, liebe Sales-Mannschaft, ihr dürft euch verbinden. Jawohl, lieber Karl, du darfst ins Public-Schema was reinschreiben. Das heißt, ich würde euch, wenn ihr das professionell betreibt, irgendwie diese zwei Zeilen irgendwie ans Herz legen, damit da nicht irgendwie, okay, ich habe eh alles abgesichert, wo kommen die 200 Tabellen her? Ne? Und warum kriegt der Typ ein Permission denied auf ein Database, wo er gar nicht hin soll? Ne? Das sind so die typischen Cases dann. So, und dann gibt es noch, wie bereits angekündigt, die automatisierte Rechtevergabe. Es gibt nämlich so einen Fall. Stellt euch vor, das ist der Buchhaltungsschema, da gibt es 100 Tables und es geht jemand her und sagt, der Einfachheit halber, grant select on all tables in Schema. Das ist eine Hilfestellung, damit du nicht sagen musst, grant A, grant B, grant C, grant D 100 Mal. Nicht? Das ist mühsam. Das heißt, es gibt grant on all tables in Schema, das ist eine Schleife. Das heißt einfach, alle da drüben dürfen wir lesen. Das ist so lang lustig, solange sich das nicht verändert. Aber es gibt oft solche Dinge wie, alle Buchhalter sollen im Buchhaltungsschema alle Tabellen lesen dürfen. Nicht? Typischer Anwendungsfall. Im Lager sollen alle, weiß ich nicht. Ja? Jetzt, wenn Sie jetzt in dem blöden Buchhaltungsschema irgendein Table verändert, ein Spalten dazu kommt, also eher ein Table dazu oder Funktion dazu, dann besteht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand vergisst, das Recht zu vergeben. Dann bricht die Applikation in 3 Wochen. Nicht jetzt. Createable geht. Sie bricht in 3 Wochen, wenn dann irgendwer in der Applikation auf den neuen Knopf drückt. Ja, wo diese Table halt dann angegriffen wird, diese 101. Und das ist ein Problem. Alles, was sofort bricht, ist lustig, das kann ich zurückrollen. Alles, was in 3 Wochen bricht, ist ein latentes Problem. Nicht? Weil wenn in 3 Wochen jemand steht, nicht, bei der Dialyse, nicht, und da geht nichts, dann haben wir es eilig. Nicht? Okay, ist ein Problem. Das heißt, ich kann jetzt sogenannte Default Privileges vergeben. Funktioniert so. Ich kann sagen, alter Default Privilege vor Buchhalter, in Schema Buchhaltung und dann sage ich halt Grant Select, On Table, Function, bla bla bla. Ne? Das heißt, ich kann für Dinge Default-Rechte vergeben. Das heißt, wenn im Schema Buchhaltung eine Tabelle entsteht, dann kriegen die Buchhalter Default-Rechte Select. Punkt. Das heißt, ich reduziere das Problem, dass Dinge verloren gehen können, dass Leute Dinge vergessen und die Applikation dann 3 Wochen später bricht, wenn zufällig jemand dann auf diese Table zugreift. Gibt es da Fragen dazu? Das ist, glaube ich, relativ einfach. Man muss nur wissen, dass das existiert. Das ist der Punkt. Das ist alles jetzt nicht Nobelpreisverdächtig, Literaturnobelpreis sowieso nicht. Das heißt, das sind alles Dinge, die man einfach bedenken muss. Wenn man das einmal gesehen hat und es klar ist, ist das sehr einfach. Man muss es nur bewusst in diesem Sinne einmal gesehen haben. Okay? So. Kommen wir zur nächsten Sache. Row-Level Security. Das ist ziemlich cooles Zeugs. Ihr kennt vielleicht die Konstruktion, da hat jemand 100 Kunden und was machen die? Die legen 100 Databases an, für jeden Kunden einen. Ne? Dann habe ich 100 Mal alle Mehrwertsteuersätze, 100 Tabellen mit Bundesländern, 100 Mal Produktkategorien, 100 Mal Konfiguration, 100 Mal alles. Und wenn sich jetzt die Applikation ändert, muss ich 100 Stück updaten. Ne? Ist die Idee. Das heißt, mit Row-Level Security kann ich etwas produzieren, was man in anderen Systemen Virtual Private Database nennt. Das heißt, ich gehe her und blende sukzessive Daten aus. Das heißt, die Person A sieht nur Männer, weil das ist der Männerfriseur. Die Person B sieht nur Frauen. Also wenn ich Select Stern mache, kriege ich 1 Million Zeilen. Wenn er Select Stern macht, kriegt er 800.000 Zeilen. Und wenn er Select Stern macht, kriegt er 3,7 Millionen Zeilen. Je nachdem, wie eben die Rechte sind. Bei Spalten-Security vorher geht Select Stern in die Knie, wenn er sagt, nein, 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 die Spalte darfst du nicht. An der Stelle sehen wir unterschiedliche Dinge. Ja, also in Summe sind 10 Millionen Zeilen drinnen, du kriegst 2 Millionen, ich krieg 3. Okay? Das ist Row-Level Security. Und das ist ziemlich cool. Da kann man nämlich eine Policy definieren und die Policy sagt jetzt, wie deine Sicht auf die Daten auszusehen hat. Ich sage, Create Policy, bla bla bla, on table Konto, no? For Select, to Current User. Also bin ich als Coal eingeloggt, bin ich der Coal, bin ich als SEP eingeloggt, bin ich der SEP. Also ich erzeuge zum Beispiel eine Policy für Select, für wer auch immer du gerade bist. Und jetzt lege ich da unten eine Using Expression fest. Und die Using Expression definiert jetzt, was du siehst. Nämlich die Männlein, die Weiblein, alle nur Buchungen der letzten 3 Wochen und so weiter. Da gibt es jetzt 2 Dinge. Es gibt eine Using Clause und eine Check Clause. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. Der Using Teil ist der Leseteil. Und der Check-Teil ist der Schreibteil. Kannst du zum Beispiel sagen, du siehst nur unbezahlte Rechnungen, aber wenn du ein Update machst, darfst du nur bezahlt reinschreiben. Also Check heißt, was ich schreiben darf und Using heißt, was ich lesen darf. Ich kann ihm sagen, lesen kannst alles, aber schreiben darfst nur Dinge, die nicht bezahlt sind, zum Beispiel. Also du darfst nur auf bezahlt setzen oder auf rejected. Du darfst nie auf, weiß ich nicht was, setzen. Ja? Das heißt, Check ist, was darf ich eine schreiben und Select heißt, was Using heißt, was darf ich lesen. Ich sehe nur Frauen, aber ich darf das Geschlecht nicht ändern, ne? So in die Richtung. Okay, oder was auch immer, oder ID darf ich nicht ändern, ne? Wurscht, ja. Irgend sowas, ja. Das heißt, da gibt es mehrere Teile. Das heißt, ich kann da beliebig viele Policies verbauen. Und da zeige ich jetzt ein kleines Beispiel. Ich lege jetzt einmal Table an, create table t-test. Und die ist select Stern from generate series. Das ist eine super fade Table. Da steht drinnen eine Spalte ID, 1, 2, 3, 4, 5. Mehr steht da nicht drin. Das ist ein Table mit 5 Einträge, 1 bis 5. Jetzt sage ich, alter Table t-test enable row-level security. Das heißt, ich sage, diese Table läuft unter Row-Level Security. Dann lege ich einen User Joe an und sage, lieber Joe, du darfst alles. Und wenn ich mich jetzt als Joe einlogge, ist die Table leer. Da sind 5 Zeilen drin, für mich, für ihn nicht. Weil er hat keine Policy. Ihr Pro-Level Security aufgedreht, hast defaultmäßig einmal, ja, nix. Und jetzt muss ich ihm eine Policy geben, damit ich definiere, was darf der denn haben. Und jetzt kann ich eine sehr einfache Policy definieren. Die würde in diesem Sinne jetzt heißen, okay, create policy my poll for select to Joe using ID kleiner 3, kavum, er sieht 2 Zeilen. Die anderen 3 sieht er nicht. Okay? Und da kann ich mir jetzt sehr, sehr coole Policies erzeugen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich darf nur Dinge sehen, die ich selber erzeugt habe. Ich sehe meine Buchhaltung, du siehst deine Buchhaltung, er sieht seine Buchhaltung. Also ich habe ein Buchhaltungstable, 15.000 Mandanten und jeder sieht nur seine Daten. Und der Vorteil ist, es kann nicht ausbrechen. Jetzt könnte man ideologisch diskutieren, aber die Security gehört in die Applikation. Ja, kein Problem. Das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem ein Sicherheitsnetz spannen kannst. Das ist ja kein Entweder-Oder. Nicht? Das ist wie wenn du sagst, okay, ich habe in Tempomaten drin, die Bremsen bauen wir aus. Nicht? Kann man machen, muss man nicht. Ja. Das ist ja kein Entweder-Oder, das ist, kann ein zusätzlicher Layer sein. Weil alles, was die Database nicht ausspuckt, kann oben nicht falsch sein. Wenn du jetzt eine Buchhaltungsanwendung hast, die hat 1 Million Zeilen Code, ist nicht die Frage, ob es einen Bug gibt, die Frage ist, wie viele. Nicht? Ob nicht irgendwo in irgendeinem komischen Untermenü, wo irgendeine Steuerklasse Scheiß gerechnet wird, nicht vielleicht doch ein Filter auf dem User fällt. Irgendwo. Ja? Und das fällt nicht auf. Das heißt, es ist keine Frage von entweder oder, ob das gut oder böse oder verwerflich oder ideologisch bedenklich oder was weiß ich was ist. Das ist scheißegal. Ja? Die Frage ist, ein zusätzlicher Layer, den kann ich einziehen. Und da kann man helfen, meine Datenstruktur zu vereinfachen. Bitte. Superuser ist Gott. Gott sieht alles. Einfach. Das heißt, du kannst dem User das Recht geben, bypass Row-Level Security. Also kannst du zum Beispiel sagen, alter User Joe, bypass Row-Level Security, dann läuft er an dem System vorbei. Aber prinzipiell, Superuser läuft am System vorbei. Superuser ist andere Kategorie. Das gilt nur für sterbliches User-Volk. Okay? Und da oben ist, das ist jetzt eine sehr einfache Policy. ID kleiner 3. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die ist sinnlos. Was du da oben tun kannst, du könntest zum Beispiel auch sagen, using Produktkategorie in select, schauen wir nach. Dann wird es nämlich konfigurierbar. Dann habe ich nämlich irgendeine Tabelle, wo drinnen steht, welcher User darf welche Produktkategorien in welchen Filialen, nicht? Und in der Policy steht drinnen, where Produktkategorie in select, bla bla bla, where current user. Man kann nämlich konfigurieren, was der sehen darf in irgendeiner GUI. Also diese Dinge sind nicht so hart verdrahtet, wie sie da drinnen stehen. Ich kann durchaus sagen, ID in und die Liste kommt aus irgendeiner Config in irgendeiner anderen Tabelle. Ja? Ich kann zum Beispiel konfigurieren, du bis 5000, der bis 3000, der bis 10.000, der nur im Burgenland, der nur in der Steiermark. Okay, also das kann man sehr, sehr flexibel konfigurieren. Das ist sehr, 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 sehr cooles Zeugs. Gibt es da Fragen dazu? Ja, bitte.
Wenn ich mit Explain, ja, die Query dann anschaue, sehe dann, wann das KAN-Index verwendet?
Das ist wie eine verpflichtende Where-Bedingung. Also du kriegst die Where-Bedingung ID gleich 3 aufgedrückt. Das ist eine verpflichtende Where-Bedingung, die du nicht loswirst. Die siehst du dann im Query-Plan und sinnvollerweise ist es so gestaltet, dass es indiziert ist und dass es nicht zu schwierig ist. Du hast diese Where-Bedingung immer dabei. Das heißt, wenn du da ID in, der Wahnsinn bricht aus, dann hast du das überall dabei. Das muss man bedenken. Aber das hättest du ja in der Applikation ja auch. Nicht? Also vollkommen wurscht. Nicht? Das heißt, in diesem Sinne, es ist nur so, dass diese Dinge von der Ausführungsreihenfolge her, es hängt davon ab, wenn du zum Beispiel Procedures verwendest, hängt es ein bisschen davon ab, wie die markiert sind. Sind die leak-proof oder nicht? Dann kann der Optimizer Ausführungsreihenfolgen verbessern und so weiter. Das heißt, wenn du nur Männer sehen darfst, theoretisch, und du sagst, where ID gleich 3, dann vertauscht er die Bedingungen. Dann führt er zuerst die ID aus und dann sucht er die Männer in der Hoffnung, dass eh keiner überbleibt. Ne? Also er hat da durchaus die Möglichkeit, diese verpflichteten Bedingungen zu vertauschen, unter der Annahme, alles ist leak-proof. Langes Thema. Gut, andere Frage? Irgendwas? Irgendwer? Ja, es gibt auf Security of Functions. Da gibt es nämlich Security Invoker, Security Definer. Nehmen wir an, du rechnest Select Cosinus 10. Dann läuft der Cosinus als du. Wenn du sagst Select Kostenabrechnung, dann brauchst du für Kostenabrechnung vielleicht Rechte, die du gar nicht hast. Irgendwelche Sätze, Berechnungssätze, interne Stundenbewertung, schlag mich dort. Das heißt, du führst effektive Berechnung aus auf Daten, die du nicht siehst. Okay? Das heißt, in dem Fall könntest du die Funktion als Security Definer definieren, dann läuft sie als wer anderer. Dann sagst du Select Abrechnung, dein Select läuft als du, aber nur die Abrechnungsfunktion läuft als der Typ, der das darf. Das ist quasi sudo innerhalb vom SQL. Also ihr kannst quasi innerhalb von einem Statement mehrere Security Contexts haben. Ja? Security Invoker, Security Definer. Also eine Funktion läuft als Autor. Ja? Also sage ich Select Abrechnung Tokio, Abrechnung London, Abrechnung Lateinamerika und es könnten 3 verschiedene User sein. Weil niemand alle sehen darf. Zum Beispiel, ne? Also die Rohdaten, die in die Funktion laufen. Das ist noch ein Thema. Ja, und dann, wir hoffen, dass wir es in Postgres 13 kriegen, für 12 ist zu spät, sogenannte Data Address Decryption, dass du, wenn du den Server anlegst, musst du einen Key angeben, damit wird die komplette Instanz auf Blockebene verschlüsselt und du kannst den Server dann nur mehr starten, wenn du irgendwie diesen Key daher zahlst. Ja? Also über ein Modul, über Integration in einen Schlüsselserver, wie auch immer. Nicht? Das ist dann dem User entsprochen. Ich hoffe, wir kriegen es rein, Postgres 13. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben Code für 9.6, 10.11 und so weiter, aber es ist halt noch nicht upstream. Gut, any questions? Zur Druckbetankung Security, Postgres Security in 40 Minuten. Bitte. Satz gemeint. Zuerst fragt dann in der ersten Reihe, dann in der letzten und dann wieder vorn. Organisiert euch ein bisschen. Ja.
So, danke für den Vortrag. Eine Frage, wenn wir es bei Security sind, kommt dann vielleicht irgendwann einmal auch sowas, dass du sagen kannst, ich verschlüssel jetzt irgendwie mit Gruppenkryptographie, die auch nicht dabei dürfen wirklich nur die Leute entschlüsseln, die, keine Ahnung, das SSL-Zertifikat, das Client-Zertifikat oder so haben.
Also die Situation ist die, man hat, es gibt Funktionen von einem ehemaligen Skype-Mitarbeiter, dem Marco Krehn, der hat ein Modul geschrieben, heißt BGCrypto. BGCrypto gibt dir einen Haufen Funktionen, die verschlüsseln können. Du sagst Select Crypt, ne, ABC, dann kommt irgendwas raus. Select MD5 etc. Das heißt, du könntest dir sowas im Userland bauen, ist aber ein bisschen unangenehm, weil du solche Dinge verlierst wie Sortierreihenfolge und so. Ja? Dass es im Postgres Core auf Tabellenebene sowas gibt, ist nicht ganz trivial. Nämlich kryptografisch, kein Problem. Aber du musst bedenken, dass wenn du das Transaction Log mit verkryptest, was passiert bei DDE Encryption, dann muss der andere Kerl drüben das lesen können. Das heißt, du müsstest auf allen Teilen in deinem Cluster, und der kann groß, geografisch verteilt und was auch immer sein, hast das Schlüsselmanagement am Arsch. Das heißt, wenn jemand sagt, create encrypted table, da ist mein Key, wie machst du denn das auf deinen Replikaten? Also quasi, wie kriegen die das mit? Wenn ich ihm den Key rüberschicke und sage, hey, das ist der Key für das, das und das, ist sinnlos. Ne? Das heißt, Sinn macht es eigentlich nur dann, das zu verkrypten, wenn du beim Start den Key aus mysteriöser Quelle beziehst, nicht Filesystem, nicht Keyboard, nicht Environment, sondern irgendwie die integrierst mit irgendeinem Keystore und der Key dann aber auch quasi vergessen ist, ne? Mehr oder weniger. Also der ist dann nur mehr im RAM, aber nirgends mehr gespeichert. Ne? Und darum tendiere ich persönlich dazu, dass die Implementierung so einfach sein sollte, dass nur ein Key gibt für die Instanz. Ich glaube, dass du sonst in die Replikationshölle rennst. Ich glaube, dass du Implikationen gibt, die habe ich noch nicht verstanden. Also, ich glaube, da muss man 200 Jahre drüber nachdenken, um das wirklich zu tun. Ja, andere Fragen? Irgendwas? Na gut, dann in diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie hast du schön, follow us on Twitter, like us on Facebook, verbreitet die Nachricht. Herzlichen Dank und ein orakelfreies Leben in diesem Sinne.